Wir lesen aus der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus in Matthäus 6, nochmals ab Vers 24. Matthäus 6, ab Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürfet. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Lasst uns nochmal aufstehen und beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir danken dir für diese Worte des Trostes und auch der Ermahnung, dass wir ganz auf dich vertrauen sollen und uns nicht zersorgen über die Güter dieser Welt. Und so hilf uns auch, dein Wort jetzt recht zu verstehen, auszulegen, zu hören und danach zu leben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, was ist Sorge? Sorge ist nach der landläufigen Definition ein ängstliches Bekümmertsein um die Zukunft oder um die alltäglichen Dinge des Lebens. Ein ängstliches Bekümmertsein um das, was kommt, um die Zukunft oder die Alltagsdinge. Es gibt allerdings, das möchte ich gleich am Anfang sagen, auch Sorge in einem anderen, positiveren Sinn, nämlich im Sinne der Fürsorge, des Sorgens für Schwache, Kranke und Leidende. Darauf kommen wir auch noch zurück. Aber wir werden uns hauptsächlich jetzt zunächst mit der Sorge im Sinne eines ängstlichen Bekümmertseins beschäftigen. Welche Arten von Sorge gibt es da? Nun, zunächst einmal die Sorge um die alltäglichen Dinge des Lebens. Menschen sorgen sich, ob sie genug zu essen haben, ob das Geld reicht, um die Nahrung zu kaufen. Man sucht sich ja schon die günstigsten Geschäfte in der wirtschaftlichen Rezession aus, damit man ja auch durchkommt. Dann sorgt man sich auch um die Kleidung. Werde ich genug zum Anziehen haben, wenn jetzt wieder eine neue Kältewelle kommt? Es gibt auch immer mehr solche Secondhand-Shops, wo das ja auch günstig angeboten wird. Und man sorgt sich auch um die Wohnung. Werden wir ein Dach über dem Kopf haben? Wird ein Krieg kommen vielleicht, wo wir nicht mehr leben können dann in einem Haus? Viele Menschen erleben das handgreiflich, auch durch Erdbeben, durch Kriege, durch Katastrophen, dass ihnen das Dach über den Kopf weggenommen wird. Auch uns mag vielleicht die Sorge beschleichen. Wie sieht es bei uns auch wirtschaftlich? Dann gibt es die Sorgen um die Gesundheit. Wir haben auch gerade gehört, dass wohl eine Befürchtung war einer Krankheit. Und ich habe auch diese Woche, hätte genug Grund zur Sorge gehabt, kann ich heute hier bei euch sein, da ja bei uns im Hause die Bronchitis auch sicherlich eine ansteckende Form ist. Und ich habe dann gesagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich diesen Dienst tun soll, dann kannst du mich auch so erhalten, dass ich ihn tun kann, dass ich auch gesund bleibe. Und der Herr hat es geschenkt. Ich habe einfach mein Vertrauen auf ihn geworfen. Aber natürlich, auch uns Christen kann immer noch die Sorge befallen, was wird sein, wenn wir zum Arzt gehen, bekommen wir eine Diagnose, die uns niederwirft, die uns bedrückt. Wir haben es erlebt bei unserem Vorsitzenden Warnecke, Diagnose Leukämie. Aber auch er hat dann seine Sorgen auf den Herrn geworfen und ist im Frieden heimgegangen. Aber einfach ist das nicht, wissen wir alle. Und es gibt natürlich jetzt Menschen, die zersorgen sich um ihre Gesundheit. Ich habe auch einmal dazu gehört. Die Gesundheit war praktisch mein Gott, als ich noch nicht gläubig war. Da habe ich also, es war noch in meiner Schulzeit, alles getan für meinen Körper. Fitness und gesunde Ernährung, Bewegung, Atmung. Habe auf viele Dinge verzichtet, die ich als schädlich betrachtet habe. Alkohol ohnehin, aber auch Rauchen ohnehin, aber auch Süßigkeiten, Fleisch. Das war die Lehre, die ich damals durch einen Lehrer bekommen hatte. Du musst vegetarisch leben, du darfst keine Zuckerprodukte essen, nur Vollkornbrot. Es ist sicherlich manches Gute auch dabei, ja, aber es war zu extrem und zu einseitig und der Leib war mein Gott, bis ich dann zum Glauben kam im 18. Lebensjahr durch das Zeugnis von Schulkameraden und gemerkt habe, du kümmerst dich ja nur um die irdische Existenz, du sorgst dich dauernd um deinen Leib, aber um dein Seelenheil, um dein ewiges Schicksal kümmerst du dich nicht, hast du gar keine Ahnung noch, was da mit dir wird. Und dann habe ich diese viel größere Dimension der Erkenntnis bekommen aus Gottes Wort, dass es ja um unser ewiges Leben geht. Und so sagt uns die Bibel realistisch in 1. Timotheus 4, Vers 8. 1. Timotheus 4, Vers 8. Ich lese nur einmal. Die leibliche Übung ist wenig nützlich. Aber die Gottesfurcht ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Ja? Das heißt nicht, die leibliche Übung ist unnütz oder völlig sinnlos. Wenig nützlich. Gottes Wort ist sehr realistisch. Es wird nicht gesagt, mach gar keinen Sport und lebe so, dass du dich zerstörst, sondern schon, wir sollen auch da was tun. Aber das darf nicht mehr Raum einnehmen als ja, die Gottesfurcht, als das Lernen von Gott und seinem Wort. Und bei vielen Menschen ist es umgekehrt. Vielleicht 5 Minuten Gebet und stundenlang Gymnastik. Es sollte gerade umgekehrt sein. Gymnastik auch, aber so, dass es im richtigen Verhältnis ist und dass wir den Herrn und sein Reich nicht vergessen. Arten von Sorge. Wir hatten gehört, alltägliche Dinge, Gesundheit natürlich. Und ich will diese Sorge nicht gering schätzen. Aber wir können ja immer Angst haben, dass wir krank werden. Und das sind Menschen, die sind auch manchmal eingebildete Kranke und werden ihres Lebens nicht froh. Es gibt auch Menschen, die wegen Wasseradern dauernd ihr Bett verstellen und X-Rutengänger kommen lassen. Ich habe selber solche Beispiele gehört und dann hat mir eine Frau gesagt, jeder Rutengänger hat woanders Wasser gefunden. Ist auch kein Wunder, es ist alles irgendwie mit Wasser unter dem Untergrund. Aber das sind auch Sorgen. Es ist viel besser, man wirft seine Sorge auch hier auf den Herrn und macht sich nicht verrückt durch irgendwelche unbewiesenen Theorien. Dann die Arbeit, die Sorge um die Arbeit. Das ist sicherlich auch ernst zu nehmen. Und wir erleben heute auch Massenarbeitslosigkeit, dass das kein Zufall ist, sondern auch gesteuert wird durch die Globalisierung. Das hat zum Beispiel Erich Brüning in seinem neuen Buch nachgewiesen, Global Crash, Ende der Globalisierung. Sehr erschütternde Tatsachen. Und trotzdem dürfen wir auch in dieser schwierigen Lage unser Vertrauen auf den Herrn werfen. Er wird auch zur rechten Zeit das Rechte bereit haben. Und dann natürlich ganz aktuelle Sorgen, Katastrophen, Unglücke und Seuchen. Ja, es ist interessant, wie der Herr auch das lenkt. Wir lesen ja fortlaufend hier, wenn ich da bin, die Bergpredigt. Und heute ist das Thema Sorgen dran. Und jetzt ist ja eine ganz große Sorge bei uns aufgetreten, in unserem Volk und weltweit, was tatsächlich zu einer weltweiten tödlichen Seuche werden kann. Das ist die Vogelgrippe, nicht? Jeden Tag hört man diese Meldungen, dass jeder tote Vogel wird jetzt schon eingesammelt. Wohin führt das alles? Sorgen wir uns jetzt, dass sobald wir einen Vogel sehen, oh, ich muss jetzt sterben? Ja, das wäre maßlos übertrieben. Auch hier wollen wir beten, dass Gott noch Gnadenzeit schenkt, dass er auch solche Gerichte noch aufhält. Wir müssen es aber auch als Ruf zur Buße sehen, zur Umkehr in unserem Volk. Und es hat ein Bruder gesagt, er sieht sogar einen Zusammenhang zwischen der gotteslästerlichen Volksbibel, die jetzt erschienen ist, und auch gotteslästerlichen feministischen Bibelausgaben, in Anführungsstrichen, und den Seuchen, die Gott zulässt. Sicher, wir müssen da vorsichtig sein, nicht zu viel spekulieren in dieser Hinsicht, aber wir müssen einfach ernst nehmen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt manche Dinge dann auch zu und schickt sogar Gerichte. Wir lesen es in der Johannes-Offenbarung. Das Erschütternde ist, dass die Menschen trotzdem nicht Buße taten über ihre Schandtaten, trotz der immer offensichtlicher werdenden Plagen, die Gott zulässt. Sicherlich dann in der Trübsalzeit, aber auch heute schon leben wir in der Zeit der Vortrübsalzeit, der beginnenden Wehen. Nun möchte ich aber in drei Abschnitten auf die Thematik des Sorgens eingehen. Erstens, die Heiden, also die Gottlosen, sorgen sich nur um irdische Dinge. Das wird der erste Punkt sein. Zweitens, als Christen sollen wir zuerst nach Gott und seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Und drittens, Gott versorgt uns und befähigt uns zu echter Fürsorge. Zum Ersten, die Heiden sorgen sich nur um irdische Dinge. Sicherlich kennen wir alle solche Menschen. Da geht es nur um Schaffe, Häuslebaue, um Steigerung des Besitzes, um möglichst große Reisen, dass man möglichst viel hier auf dieser Erde erlebt. Es ist alles sehr schön, ja, aber hängt da das Herz dann dran? Hat dieser Mensch keinen anderen Lebensinhalt? Gott hat eine herrliche Schöpfung uns gegeben. Er hat uns auch die Materialien gegeben, uns Häuser zu bauen. Ich sage da nichts dagegen, aber ich sage etwas dagegen, wenn das der Lebensinhalt des Menschen ist und wenn der Blick nicht auf den Herrn ausgerichtet ist. In der Parallelstelle zu Matthäus 6 in Lukas 12 ist das noch ausführlicher beschrieben. Da nennt uns der Herr einige Beispiele dieser falschen, irdischen Besorgtheit. Das ist ein längeres Stück, aber ich möchte darauf doch kurz eingehen. Lukas 12, von Vers 13 bis 34 geht dieser Zusammenhang, wo es um Geld, um Besitz, um Habgier, um sich Sorgen, um Materielles geht. Wir lesen jetzt das nicht alles, ich möchte es einfach zusammenfassen. In Vers 13 bis 15 wird beschrieben, wie einer aus dem Volk zum Herrn Jesus kommt und sagt, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Und dann spricht Jesus zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Davon lebt niemand. Und als drastisches, schockierendes, aufrüttelndes Beispiel nennt der Herr Jesus gleich im Anschluss das Gleichnis vom reichen Kornbauer. So wird es immer wieder überschrieben. Der reiche Kornbauer, der eine gute Ernte bekommen hatte, das hatte ihm Gott geschenkt. Aber was tut er? Er hätte ja von seinem Überfluss abgeben können, hätte für die Armen sorgen können, hätte großzügig sein können. Aber nein, er denkt nur an sich und sagt, oh, jetzt habe ich viel geerntet, jetzt muss ich größere Scheunen bauen, damit ich das alles unterbringe. Größere Scheunen bauen für sich. Ich lese einmal vor, ab Vers 17, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, wo ich meine Früchte hinsammle. Merkt ihr, ich, mich, mein, so geht's dauernd und weiter. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Klammer auf, nicht zu Gott, Klammer zu, sondern zu meiner Seele, ich. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Fertig, ja. Das ist sein Selbstgespräch, sein Gebet zu sich selber, zum eigenen Götzen, ich und Mammon und Ego. Und dann kommt der Schock und die Realität. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird's gehören, was du bereitet hast? Und der Herr Jesus selber schließt dann dieses Gleichnis mit dem Satz, so geht es dem, der sich Schätze sammelt, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott, für Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Wir haben ja letztes Mal gehört, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie veralten, wo Motten und Rost sie fressen, sondern im Himmel beim Herrn. Und diese Schätze, das ist zum Beispiel auch Liebe und Barmherzigkeit, dass wir bereit sind, mit anderen zu teilen. Das zählt beim Herrn und nicht das Streben um uns selber, um unsere eigene Versorgung und Luxus in dem Sinne. Auf die Versorgung gehe ich am dritten Teil noch ein. Das heißt nicht, dass wir gar nichts mehr tun sollten, aber darauf gehe ich am Schluss ein. Also wir sehen, viele Menschen sammeln sich Schätze. Alles Denken dreht sich nur um Geld, Reichtum, Häuschen, Reisen, teure Anschaffungen, Luxus. Und dann kommt plötzlich, aktuell gesprochen, ein kleines Virus, unsichtbar mit dem bloßen Auge, vermehrt sich im Körper und es ist alles vorbei. Ja, so heute sehr aktuell durch mancherlei Seuchen oder andere Krankheiten. Wie töricht. Und das ist die Sorge der Reichen. Immer mehr, immer größeren Besitz. Habgier ist die Wurzel allen Unglücks. Und hinter dieser Habgier und dem Raffenwollen im Irdischen steht nichts anderes als Unglaube. Man glaubt nicht an den lebendigen Gott, der uns versorgt und uns auch befähigt, mit anderen zu teilen. Das ist die Sorge der Reichen, immer mehr haben zu wollen. Aber heute nun hören wir ja besonders, jetzt nicht so über Schätze sammeln, sondern die Sorge der Armen. Die Armen haben ja auch eine Sorge, die Sorge, ob es ausreicht fürs tägliche Leben. Wird es zum Leben reichen? Und auch das, liebe Geschwister, so verständlich das manchmal sein mag, dass jemand, der arm ist, sich auch Gedanken macht, wie geht es weiter. Aber es ist letztendlich doch mangelndes Gottvertrauen, wenn man jeden Tag, jede Minute immer nur an diesem Gedanken sich herum quält, ja, wirklich sich quält und zersorgt. Es ist mangelnder Glaube, mangelndes Gottvertrauen und nicht diese Haltung, der Herr wird für mich sorgen. In Matthäus 13, Vers 22 übrigens, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, nennt der Herr Jesus genau diese zwei Dinge, die den Glauben verhindern, die das Wort Gottes rauben aus dem Leben eines Menschen, der es gehört hat. Und zwar der Betrug des Reichtums und die Sorgen der Welt. Die zwei Dinge ersticken das Wort Gottes. Das Wort fällt sozusagen im Bild gesprochen unter die Dornen. Und dann kommen die Sorgen, und das Wort kann keine Frucht bringen. Und der Reichtum, der Betrug des Reichtums erstickt es genauso. Ihr kennt sicherlich diese Stelle. Das ist das Erste. Die Heiden sorgen sich nur um irdische Dinge. Aber wie sollen wir als Christen leben? Das ist nun der zweite Punkt. Als Christen sollen wir zuerst nach Gott und seinem Reich trachten. Zuerst nach Gott und seinem Reich. Wie schon erwähnt, auch Christen kann manchmal Sorge befallen. Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich das nicht auch hier zugeben würde. Gerade wenn man nicht viel hat, dann wird es reichen zum Essen und Trinken, kann auch Christen eine Sorge sein. Es gibt aber auch spezielle Sorgen bei Christen, zum Beispiel Sorgen auch bezüglich der Gemeinde. Wie wird es in der Gemeinde weitergehen? Wie ist es, wenn manche wegbleiben? Haben wir noch genug Besucher? Reichen auch die Mittel aus? Das ist auch Sorge manchmal bei Gemeinden. Dann auch Christen kann die Sorge um Krankheit und Gesundheit befallen. Und auch zusätzlich eine Sorge, die Weltmenschen auch haben, aber auch Christen haben können, die Sorge um die Endzeit. Werden wir hindurchgekommen? Werden wir bei der Entrückung dabei sein? Reicht mein Glaube aus, um in den Himmel zu kommen? So gibt es ja auch Sorgen, die oft große seelsorgerliche Nöte bei Menschen und Christen verursachen können. Hören wir einmal diesbezüglich einige Beispiele, was das Wort Gottes uns hier zuruft, was Gott selber uns durch sein Wort sagen möchte, zur Ermutigung, zur Tröstung und Ermahnung. In Matthäus 6, Vers 33 haben wir ja gehört, diese grundlegende Aufforderung unseres Heilandes: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Ja, der Herr sagt uns, wenn wir ganz auf das Reich des Himmels, das Reich Gottes uns ausrichten, dann wird er uns versorgen. Dann werden diese irdischen Sorgen um Nahrung und Kleidung nebensächlich. Vielleicht nicht ganz weggetan, aber sie sind einfach nicht mehr im Vordergrund. Wir trachten zuerst nach Gott und seinem Reich, nach der Vergebung der Schuld, nach dem Frieden im Herzen und nach der Kraft, die er uns schenkt, auch für die alltägliche Arbeit. Darauf komme ich gleich noch zurück. Dann Psalm 127, 1 bis 2. Das habe ich heute Nacht auch erlebt. Da steht: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt und euer Brot mit Sorgen esst. Manchmal steht auch euer sauer erwirtschaftetes Brot esst in Übersetzungen. Denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Das ist doch eine erstaunliche Aussage. Denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. Habt ihr auch schon erlebt, dass ihr an Problemen herumgegrübelt habt und dann habt ihr es ins Gebet gelegt und als ihr morgens aufgewacht seid, hat der Herr euch die Lösung geschenkt. Ich habe das schon öfter erleben dürfen. Auch heute Morgen, als der Herr mir noch einige Beispiele für diese Predigt heute geschenkt hat. Ja, im Schlaf sozusagen. Das heißt keineswegs, dass wir nichts arbeiten sollen. Wie gesagt, darauf komme ich noch gleich zurück. Lukas 21, Vers 33 bis 36 ist eine weitere Ermutigung. Lukas 21, Abvers 33. Und hier bekommen wir den Blick auf die große Dimension Gottes, angesichts derer unsere menschlichen Sorgen wirklich klein und immer kleiner werden dürfen. Da sagte Herr Jesus: Himmel und Erde, und das ist der Bereich unseres irdischen Sorgens, die Erde. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dieser Tag nicht schnell über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird unversehens hereinbrechen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr stark werden möge zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll und zu stehen vor des Menschen Sohn. Seht ihr, das soll unsere erste und einzige Sorge sein, zu stehen vor des Menschen Sohn, dass wir da dabei sind und nicht uns hier beschweren mit Sorgen der Nahrung und der Kleidung. Ähnlich steht es auch in 1. Korinther 7, Vers 31 und 32, wo der Apostel Paulus, inspiriert durch den Geist Gottes, sagt, dass das Wesen dieser Welt vergeht und daher möchte er, dass ihr ohne Sorge seid. Möchte auch der Apostel Paulus für die Gemeinden, dass wir ohne Sorgen sind. Und dann im 1. Petrusbrief, der bekannte Satz, den wir uns auch groß über unser Bett hängen könnten oder an die Wand, wenn wir vom Sorgengeist befallen werden. Das hat mir auch schon oft geholfen, einfach zu wissen, dass in 1. Petrus 5, Vers 7 folgendes steht, folgende Ermahnung: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist gut, wenn wir es auswendig können. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er, der Herr, sorgt für euch. Wie oft habe ich das schon praktizieren dürfen? Und manchmal haben auch mich schon Sorgen zerfressen wollen, ja, über Dinge, wo ich keinen Einfluss drauf hatte und auch nicht habe. Und da dürfen wir wirklich beten und vertrauen. Der Herr wird es gut hinausführen. Das ist eine Glaubensprüfung, ja, aber ich möchte es euch einfach auch so zeugnishaft weitersagen. Und Matthäus 10, Vers 19, das sagt der Herr Jesus angesichts von Verfolgungen, die es auch in der gesamten Geschichte der Gemeinde Jesu gab und die auch am Ende wieder stärker kommen werden in der antichristlichen Bedrängnis und dem, was dem vorausgeht. Da sagt uns der Herr und ruft uns zu: Sorget nicht, was ihr reden sollt, es wird euch gegeben werden zu jener Stunde. Matthäus 10, Vers 19. Auch da, wir können wunderbare Reden vorbereiten, die wir vor den Gerichten dann halten. Aber der Herr sagt, das müsst ihr gar nicht tun. Der Herr wird es euch schenken durch seinen Geist zu jener Stunde. Und das haben viele erleben dürfen, auch in der früheren Sowjetunion und in China und überhaupt in antichristlichen Diktaturen, die es auch schon immer gab, dass der Herr die Seinen geleitet hat. auch in dem, was sie geredet haben, oder ob sie dann auch geschwiegen haben. Der Herr Jesus selber hat geschwiegen bei den Verhören, mit einer Ausnahme bei Pilatus, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ja, aber die, die ihn verklagt haben, die jüdischen Führer, denen hat er da nicht mehr geantwortet. Ich denke, soweit, nicht? Also, wir folgern aus diesen biblischen Zusprüchen, Zusagen, dass wir zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, dass wir als Christen glauben und leben können. Und die Gerechtigkeit übrigens, von der der Herr Jesus in Matthäus 6 spricht, ist eine geschenkte Gerechtigkeit, keine selbstgemachte, aus Gnaden. Und genauso wie wir nach dieser gnadenhaft geschenkten Gerechtigkeit, die er am Kreuz auf Golgatha für uns erworben hat, trachten dürfen, dürfen wir auch wissen, das wird uns dann alles auch mit dieser Gnade zufallen, was wir fürs irdische Leben brauchen. Da gibt es auch wieder ein bekanntes Beispiel von Georg Müller, der einen einfachen kindlichen Glauben hatte, habe ich erst kürzlich gelesen, wo er auf der Überfahrt war zwischen England und USA und hatte noch einen wichtigen Termin. Und das Schiff kam nicht voran, weil es in dichtem Nebel lag auf dem Ozean. Und dann hat er dem Kapitän gesagt, lasst uns unter Deck gehen, dass wir zu unserem Herrn beten. Er kann den Nebel wegnehmen. Und der Kapitän hat gesagt, das ist ja lächerlich und der Nebel ist so dicht. Und er hat gesagt, lasst uns hinuntergehen. Dann hat der Georg Müller gebetet unter Deck. Und der Kapitän hat gesagt, er kann dafür nicht beten, er kann das nicht glauben. Dann hat Georg Müller gesagt, da müsst ihr auch nicht mehr dafür beten. Der Herr hat das Gebet schon gehört und er hat den Nebel mit Sicherheit schon weggenommen. Und als sie dann hochgingen, war es tatsächlich geschehen, dass der Nebel weg war. Also auch in solchen einfachen Dingen ein kindliches Vertrauen und Beten. Das ist dieser Glaube, der auch Berge bewegt. Das war eine Sache, die wirklich wichtig war, auch im Reich Gottes, und da hat der Herr Gnade geschenkt. Es gibt viele solche Führungen. Wir können es nicht erzwingen, ja, und dürfen kein Gesetz jetzt draus machen, aber doch meine ich, wenn wir diese kindliche Haltung haben, können wir manches mit dem Herrn erleben, wo es wirklich um geistliche Dinge auch geht. Ich selber bin ja auch kein großer Autofahrer. Ich habe ja mit 2x18 Jahren erst den Führerschein gemacht. Also mit 36, habe es dann im dritten Anlauf auch bestanden. Nach 10 Jahren hatte ich Pause vorher, habe ich es nicht mehr gewagt. Dann habe ich im Vertrauen auf Anhieb dann doch verstanden auch, was Autofahren ist. Aber ich bin nicht der Mutigste im Autofahren und würde mich auch nie in ein Auto setzen von meinem Naturell her. Aber einfach wir beten und legen es dem Herrn hin und ich bete auch vor jeder Fahrt. Und fahr dann einfach auch munter los und denk dann auch nicht dran an die Sorgen dauernd. Das möchte ich auch so bezeugen. Auch da dürfen wir die Sorgen auf den Herrn werfen. Gott sei Dank bin ich auch bis jetzt unfallfrei durchgekommen in den ganzen Jahren. Nun, wenn wir also unsere Sorgen auf den Herrn werfen, dann dürfen wir auch erleben, dass uns solches alles zufällt. Denn dann, und wenn wir auch Schätze im Himmel sammeln. Diese Schätze im Himmel sind so, dass Gott die größte Schatzkammer hat. Und zwar, das ist kein Gold und kein Silber, das ist alles vergänglich. Zwar sind Gold und Silber relativ haltbar im irdischen Bereich, aber die himmlischen Schätze sind unvergänglich. Und das ist zum Beispiel Liebe, Gnade, Vergebung der Schuld, Freude und Friede. Unvergängliche Güter in der himmlischen Herrlichkeit. Und zusätzlich schenkt uns der Herr die irdischen Güter, die wir wirklich brauchen. Und nun nennt der Herr Jesus ja in der Bergpredigt, wir haben es gehört, Beispiele aus der Schöpfung, die uns wirklich beschämen sollten als Menschen, wenn wir sehen, wie der Herr seine einfache Schöpfung reich versorgt. Da werden zunächst genannt, also es wird zunächst gesagt vom Herrn, dass wir uns nicht sorgen sollen um Essen und Trinken und im Leib. Und dann sagt er, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Also das Leben, das er uns geschenkt hat, ist schon das größte Geschenk auf Erden, das irdische Leben auch. Und das andere gibt er uns dazu. Und dann nennt er als Beispiel die Vögel. Ich kenne mich jetzt nicht so gut im Vogelreich aus. Es gibt natürlich auch Hamster, die sammeln schon Dinge an und so, aber die werden ja auch versorgt. Gott lässt alles wachsen. Aber die Vögel, so wird hier auch vom Herrn gesagt, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Die haben nicht die Möglichkeit, immer größere Scheunen zu bauen, wie der törichte Kornbauer. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Immer wieder zeigt er ihnen was, wo sie etwas finden können. Und sie müssen praktisch allerdings auch etwas dazu tun, nämlich hinfliegen. Einfach da sitzen, das reicht auch nicht aus. Aber der himmlische Vater ernährt sie, er lässt alles für sie wachsen. Und seid ihr, ihr Menschen und ihr Gläubigen, denn nicht viel mehr als sie, so kleine Vögelchen. Und dann der Vergleich, beziehungsweise Hinweis, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum sorget? Für diese Spanne steht im Griechischen ein Begriff, der kann sowohl die körperliche Größe bezeichnen oder auch die zeitliche Länge. Es kann auch beides hier gemeint sein und beides ergibt einen guten Sinn. Wir können weder unserem körperlichen Wuchs etwas hinzufügen, noch unserer Lebensdauer. Das Einzige, was wir tun können, ist unsere Lebensdauer verkürzen durch unverantwortlichen Lebensstil, so sage ich mal. Das gibt es allerdings. Aber wir können nichts hinzusetzen, auch wenn wir noch so sehr trainieren. Letztendlich hat Gott auch das für uns bestimmt. Und warum sorgt ihr für die Kleidung? Hier kommt nun das Beispiel mit den Lilien auf dem Felde. Ich habe mich auch etwas kundig gemacht. Lilien hängen zusammen mit den Anemonen, ist das richtig? Eine Anemonenpflanze, die weiß oder auch rot blühen kann. Ist jedenfalls sehr schön anzuschauen, diese Lilien. Und ja, sie wachsen nicht, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Aber der Herr sagt, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie eine von diesen. Wie eine von diesen. Also selbst der König Israels, der allerprächtigste war, der die größte Ausdehnung des Reiches erreicht hatte, der von Gott mit der größten Weisheit beschenkt war in seiner Zeit und vielleicht überhaupt, ja, die Sprüche sind uns ja heute noch überliefert und anderes, selbst er war nicht so herrlich wie eine solche Lilie. Welche Demütigung auch für einen solchen König, wenn er mit einer einfachen Blume, die dann abgemäht und ins Feuer geworfen wird, als Brennmaterial verglichen wird. Ich habe einmal nachgeschaut, was über Salomo so gesagt wird. Nur einige wenige Verse dazu aus 2. Chronik 9. 2. Chronika 9, Vers 3 bis 6. Da besucht ihn ja sogar die Königin von Saba von weit her. Und dann heißt es in Vers 3, und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider, selbst sein Gesinde hatte wunderbare Kleider und er natürlich noch prächtigere. Und weiter, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Ja, und der Herr Jesus gebraucht diesen Vergleich mit dem herrlichsten, am schönsten geschmückten König, der die größte Ausdehnung des Reiches erhalten hatte, und vergleicht ihn mit einer Wiesenblume, die verbrannt wird als Heizmaterial und dass die viel herrlicher ist als ein Salomo. Und das ist auch, wer sich auskennt im Bereich der Schöpfung, wenn man eine Blume mal auch mit einem Vergrößerungsglas betrachtet, diese wunderbare Gestaltung allein schon der Blätter und der Blüten natürlich, müsst ihr mal genau angucken und ein Vergrößerungsglas, auch wie das genau symmetrisch und auch in mathematischer Genauigkeit angeordnet ist. Da ist also ein intelligenter Planer, das ist ohne Zweifel. Und dann heißt allerdings noch in Vers 13, 2. Chronik 9, Vers 13, und es war das Gewicht des Goldes, das Salomo in einem Jahr gebracht wurde, 666 Zentner. Außerdem, was die Händler und Kaufleute brachten. Interessante Zahl, ja. Fällt den Bibelkennern hier auf. Die Zahl des Menschen und auch des Antichristen am Ende, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13. Es ist menschlich, aber Gottes Versorgung ist göttlich. Sicher, der Herr hat ja auch den Salomo versorgt. aber er hat auch die einfache Lilie geschaffen. Und wenn er Salomo versorgt hat und auch seine Blumen versorgt, warum soll er dann uns nicht versorgen? O ihr Kleingläubigen, sagt hier der Herr, allen denen, die es nicht glauben wollen. Nun kommen wir zum dritten und letzten Teil. Gott versorgt uns und befähigt uns zu echter Fürsorge. Wir müssen uns jetzt von einem Missverständnis abgrenzen. Das Missverständnis könnte lauten, wenn Gott uns alles schenkt und wenn Gott alles lenkt, sollen wir dann nichts mehr arbeiten? Sollen wir dann die Hände in den Schoß legen? Er versorgt uns ja. So könnte ja jemand diese Stelle auslegen. Kennzeichen von Sekten, dass sie dann irgendwelche Sonderlehren entwickeln und nicht die Zusammenhänge berücksichtigen. Antwort: Nein, natürlich nicht, sondern wir sollen arbeiten. Auch die Vögel müssen fliegen und Nahrung suchen. Die Blumen, die Lilien und alle anderen Blumen müssen sich dem Tau öffnen, müssen den Regen aufnehmen, müssen sich nach der Sonne ausrichten. Es ist nicht so, dass die gar nichts tun. Und auch, dass wir unsere Lebensspanne erreichen, sowohl körperlich als auch vom Lebensalter her, müssen wir auch essen, müssen wir Nahrung zu uns nehmen. Wir können nicht einfach nur da sitzen. Versteht ihr? So, um mit diesem Bild, das der Herr selber gebraucht, zu bleiben. Und wir folgern natürlich, wenn wir die Gesamtaussage der Heiligen Schrift betrachten, dass Arbeit notwendig ist. Arbeit ja, aber kein sich zersorgen. So ist die Antwort. Arbeit ja, aber kein sich zersorgen. In Sprüche 6 heißt es, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10 lesen wir die Ermahnung, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Es ist jedes Wort wichtig in der Heiligen Schrift. Es heißt nicht, wer nicht arbeiten kann, aus welchen Gründen auch immer, sondern wer nicht arbeiten will. Es geht um Ablehnung der Arbeit, auch wenn jemand arbeiten könnte und Arbeit bekommen würde. 1. Korinther 15, Vers 10 sagt der Apostel Paulus über sich, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, und zwar im Reich Gottes, in der Mission. Also das ist keineswegs abzulehnen, im Gegenteil. Arbeiten und sich sorgen sind nicht dasselbe. Sich zersorgen ist Unglaube. Arbeiten im Dienst für Gott und den Nächsten ist Zeichen des Glaubens und Vertrauens. Echte Arbeit ohne ungläubige Sorge befähigt zu echter Fürsorge. Das ist ein Geheimnis. Und diese Fürsorge bezieht sich auch auf den eigenen Leib, dass wir überhaupt leben und arbeiten und dem Herrn dienen können, dass wir also auch Nahrung kaufen können, damit wir hier den Dienst tun können. Und auch für die Familie und die Gemeinde und überhaupt auch die Ausbreitung des Evangeliums. Also ich wiederhole nochmal diesen Kernsatz. Echte Arbeit ohne ungläubige Sorge befähigt zu echter Fürsorge für den Nächsten. In 1. Timotheus 5, Vers 8 ermahnt uns der Herr, für die Unseren zu sorgen. Und damit ist zunächst einmal die eigene Familie auch gemeint. Es gibt ja Menschen, die meinen, sie müssen die ganze Welt retten, aber die Familie wird vernachlässigt. Das ist nicht im Willen des Herrn. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, also die eigene Familie, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Weil das tun sogar die Heiden, zunächst mal für die eigenen Sorgen. Das liegt ja auch an sich in der Natur des Menschen. Und wenn ein Christ das nicht tut, ist es ein ganz schlechtes Zeugnis. Dann arbeiten auch, um dem Herrn dienen zu können, durch Leibeskraft und Gaben. Und doch gilt bei all diesem, dass wir die Priorität beachten, die in der Begebenheit mit Maria und Martha zum Ausdruck kommt. Das heißt, in Lukas 10, Vers 38 bis 42 wird uns geschildert, wie der Herr Jesus zu Gast ist bei Maria und Martha im Hause. Und die Martha, die zersorgt sich, dass alles ordentlich ist, dass das Essen dasteht, dass alles bequem ist, wo sie da versammelt sind, und kommt aber dabei nicht mehr dazu, das Wort Gottes zu hören, was der Herr Jesus sagt. Die Maria hört zu. Und der Herr Jesus sagt ganz klar die Priorität. Martha, du machst dir viele Sorgen, aber Maria hat das gute Teil erwählt. Sie hört, was der Herr sagt. Das Wort Gottes ist wichtiger, als das Irdische sich zersorgen, auch wenn es für geistliche Dinge geschieht. Aber versteht richtig, es wird damit nicht völlig ausgeschlossen, aber es geht um die Rangordnung. Zuerst das Wort Gottes, aber dann auch das irdische Arbeiten natürlich. Wir sehen also, in der Heiligen Schrift gibt es keine schwärmerische Weltflucht, aber an erster Stelle soll stehen die Gottessehnsucht und die Himmelssehnsucht. Keine schwärmerische Weltflucht, aber Gottessehnsucht und Himmelssehnsucht. Von Golgatha her wird unser Blick gelenkt auf das Wesentliche: zuerst Gottesreich, dann die irdischen Dinge. Zuerst Gott vertrauen, dann aus seiner Fülle schöpfen und in seinem Dienst unter seiner Führung wirken und arbeiten. Es geht also um die richtige Blickrichtung und Herzenshaltung. Und nun kommen wir zum letzten Vers. In Matthäus 6, Vers 34, darum sorgen nicht für den anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Wir sollen uns nicht sorgen für morgen. Wie ist das gemeint? Nun, das schließt eine gesunde Planung sicherlich nicht aus. Zum Beispiel muss der Bauer rechtzeitig das Land bestellen, wenn er etwas ernten will. Zum Beispiel muss der Kaufmann Ware bestellen, wenn er sie wieder verkaufen will. Das wäre ein Missverständnis, wenn man das jetzt so auslegt und sagt, ja, mach gar nichts mehr, gerade heute, und dann ist schon vorbei. Planung ist dadurch nicht ausgeschlossen. Das macht die Heilige Schrift auch immer wieder deutlich. Aber der Landwirt, der Kaufmann und jeder andere Christ sollte sich nicht zersorgen, ah, reicht jetzt wieder das Streugut oder der Samen, oder habe ich jetzt genug Ware bestellt, muss ich noch was und hin und her. Das wäre schon wieder ein ungläubiges sich zersorgen. Wenn man die Sachen geplant hat, ist es in Ordnung, und dann soll man es in die Hände des Herrn legen. So würde ich diesen Vers verstehen. Also heute dankbar arbeiten für den Herrn und den Nächsten. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Heute ist unser Dienst und heute ist der Tag des Herrn. Eine Sorge allerdings, das möchte ich ganz am Schluss sagen, sollten wir nicht ablegen. Das ist die Sorge um unser ewiges Seelenheil. Psalm 38, Vers 19 lesen wir: So bekenne ich meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Wegen der Sünde sollen wir uns sorgen und die Sünde hassen und lassen und unter das Blut und das Kreuz Jesu bringen. Also die einzige christliche Sorge sollte die Sorge um die eigene Seele und um die verlorenen Seelen der anderen Menschen sein, damit keines verloren gehe. Das soll unsere Sorge sein. Und deshalb evangelisieren wir auch, sagen die frohe Botschaft weiter und sind fröhliche Kinder Gottes, die andere einladen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und deshalb auch die Frage an jeden von uns: Ist die Sorge um die Ewigkeit auch deine Sorge? Ja, hast du diese Dinge schon geklärt mit dem Herrn, dass auch du wissen darfst, ich werde einmal beim Herrn sein, wenn ich aus diesem Leben scheide? Das sollte unser einziges Bemühen und Streben sein. Und deshalb sagt uns ja auch der Herr, und damit schließe ich: Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Amen. Nun lasst uns nochmal uns erheben zum Gebet. Ja, lieber Herr, danke, dass wir alle unsere Sorgen auf dich werfen dürfen, denn du sorgst für uns. Und schenke uns auch immer wieder, auch wenn es kritisch ist, diese Vertrauenshaltung, gerade wenn es nicht so gut läuft, dass wir das Vertrauen nicht verlieren, sondern von dir getragen, getröstet und umsorgt sind, wie einen seine Mutter tröstet, Herr. Das hast du uns auch selber gesagt. Und so hilf auch da, wo Sorgen sind um Krankheit, wegen Seuchen, wegen Arbeit und wegen anderer Probleme, jedem Einzelnen von uns, dass wir wirklich von dir alles erwarten dürfen. Herr, du sorgst für uns. Lass uns so getröstet jetzt auch in diese Woche gehen. Lass uns dir dienen und auch andere einladen in deine Nachfolge. Dir sei Lob und Ehre gebracht. Amen.